Hab gehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Es ist das Jahr 1698. Ein junger evangelischer Theologe wandert wenige Jahre nach seinem Universitätsabschluss durch die Wiesen und Wälder, die Gärten und die Heide Niedersachsens. Die kühle Luft und das sanfte Rascheln der Blätter begleiten ihn, während er aufmerksam die Pflanzen um sich herum betrachtet. In seiner Hand hält er ein kleines Notizbuch, in dem er akribisch die Arten vermerkt, die er auf seinen Streifzügen entdeckt. Mit ruhiger Hand sammelt er Blumen, Gräser und Kräuter, legt sie sorgfältig in ein Sammelbuch und presst sie zwischen die Seiten. Dieser Theologe ist der Gründer des Herbarium Ruperti, eines einzigartigen Herbariums aus dem ausgehenden 17. Jahrhundert, das über einen Zeitraum von etwa 4 Jahren hinweg angelegt wurde. Über 1300 Pflanzen aus der Region Niedersachsens finden hier ihren Platz. Hunderte Jahre später, im 21. Jahrhundert, sind die 3 dicken Bände im Großformat, die aus Rupertis Sammeltätigkeit hervorgegangen sind, in den Regalen der Herzog-August-Bibliothek zu finden. Das Herbarium Ruperti wird im Rahmen eines Forschungsprojekts digitalisiert, die Pflanzen werden botanisch bestimmt, die Fundorte der Belege lokalisiert und somit wird eine historische Bestandsaufnahme der regionalen Flora vorgenommen. Untersucht werden außerdem auch der Lebensweg Rupertis, der es in London bis zum Hofprediger des britischen Königs brachte, und die Wege, die sein Herbarium über 300 Jahre zwischen Norddeutschland und England zurückgelegt hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Hab gehört. Wir haben uns schon richtig lange nicht mehr gehört und ich bin sehr, sehr froh, dass sich das jetzt ändert. Mein Name ist Marie Adler und heute zu Gast in unserem Podcast ist Dr. Thomas Biskup, der das Forschungsprojekt zum Herbarium Ruperti an der HAB leitet. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Marie.
Was ist denn überhaupt ein Herbarium und was genau ist das Herbarium Ruperti und warum ist das so besonders, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Herbarien?
Also Herbarien sind zunächst einmal ganz einfach Sammlungen getrockneter und gepresster Pflanzen. Man könnte es auch etwas wissenschaftlicher ausdrücken. Es sind Sammlungen organischer Materialien, die nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden, die aus ihrem natürlichen Habitat herausgelöst werden, dann getrocknet und gepresst, montiert oder geklebt werden auf Papier, oft beschriftet, nach ästhetischen oder taxonomischen Gesichtspunkten beschriftet und geordnet werden und dann wieder in neue Zusammenhänge verbracht werden. Wissenschaftliche Zusammenhänge, ästhetische Zusammenhänge, Sammlungen verschiedenster Art. Das sind Herbarien und die gibt es seit etwa dem 16. Jahrhundert. Die ersten kommen aus Italien und es verbreitete sich dann im Laufe des 17. Jahrhunderts über große Teile Europas. Herbarien waren zunächst in Buchform geordnet, das heißt, es waren wie Bücher gebundene Blattsammlungen, auf denen die Pflanzen dann eben eingeordnet waren. Was das Herbarium Rupertiums, das hier heute ja geht, besonders macht, ist, dass es eine besonders frühe Präsentation norddeutscher Pflanzen darstellt. Es gibt bereits auch hier in Norddeutschland frühere Herbarien, sogar aus dem 16. Jahrhundert schon, auch in Wolfenbüttel. Das sind dann aber ganz andere Herbarien, Reiseherbarien, die von Sammlern auf ihren Reisen zusammengetragen wurden und Pflanzen verschiedenster Teile Europas beinhalten oder Sammlungen besonders exotischer Pflanzen. Was das Herbarium Ruperti einzigartig macht, ist, dass es über 1000 Pflanzen aus dem norddeutschen Raum versammelt, aus der Natur oder aus Gartenkulturen und damit ein nicht umfassendes, aber doch recht umfängliches Abbild der Flora Niedersachsens im 17. und frühen 18. Jahrhundert darstellt. Das macht es besonders einzigartig, weil es derartige regionale Floren im mitteleuropäischen Raum eigentlich erst 100 Jahre später gibt.
Das heißt, es ist nicht nur der Regionalbezug, das Lokalkolorit, was es nun für uns in Wolfenbüttel interessant macht, sondern die Art an sich ist auch einzigartig, dass es diesen regionalen Bezug hat.
Genau. Wir haben hier tatsächlich eine Versammlung von den verschiedensten Pflanzen. Farnen, Blühpflanzen, Gartenpflanzen, Wildkräutern, die alle sehr sorgfältig montiert sind in diesem Herbarium, was eben auch tatsächlich sehr wissenschaftlich, aber auch nach ästhetischen Gesichtspunkten und auch in der Montage sehr präzise angefertigt wurde. Und das macht es tatsächlich recht einzigartig, da es sich eben auch nicht nur um ein kleines Herbarium handelt. Es sind insgesamt 3 Bände, von denen wahrscheinlich die ersten beiden Bände nur von dem bereits erwähnten Ruperti angelegt wurden. Es ist aber auch eine große Anzahl von Pflanzen, die sehr sorgfältig versammelt wurde und deren Erhaltungszustand in Anbetracht der Tatsache, dass es sich hier um über 300 Jahre alte organische Materialien handelt, insgesamt recht gut ist.
Ich habe ja in der Vorbereitung einmal das Wort Büchlein benutzt in Bezug auf dieses Herbarium. Da hast du etwas geschmunzelt und gesagt, nein, das sind 3 dicke Bände. Das heißt, er ist vermutlich durch die Wiesen und Wälder Niedersachsens gezogen, hat die Pflanzen gesammelt und dann aber an anderer Stelle sozusagen in diesem Herbarium versammelt, sodass es diese Größe entwickeln konnte zuletzt, ja?
Genau, ganz eindeutig sind hier mehrere Arbeitsschritte nacheinander erfolgt. Das Sammeln, das Pressen und dann die sorgfältige Montage in großformatigen Bänden, das größtmögliche Format, was es damals gab, die sogenannten Foliobände eben, dickes Papier der Zeit, was ja bekanntlich aus Lumpen damals gefertigt wurde, besonders dick ist, besonders weich ist, besonders saugfähig, aber auch natürlich besonders gut darin, die dreidimensionale Struktur von Blütenblättern zum Beispiel oder von Stielen zu erhalten und aufzunehmen. Also modernes Papier ist ja nicht unbedingt immer gleich saugfähig. Mhm. Und dieses dicke Papier hat auch sicherlich dazu beigetragen, die Pflanzen in ihrer Besonderheit bis heute zu erhalten. Es ist allgemein nachvollziehbar, wie damals gesammelt wurde. Im Fall von Ruperti haben wir jetzt keine autobiografischen Hinweise auf den Sammlungsvorgang selbst. Aber es gibt natürlich bereits Anleitungen aus dem frühen 18. Jahrhundert, wie man ein Herbarium anzufertigen hat. Und da werden die verschiedenen Arbeitsschritte unterschieden. Aber hier wurde mit ganz großer Sorgfalt besonders gutes Papier genommen und eine besonders sorgfältige Bindung auch vorgenommen, für die auch, wie man sehen konnte, offenbar mittelalterliche Handschriften verwendet wurden, um den Einband zu stabilisieren.
Okay. Möchtest du noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was diese Anleitung angeht? Hast du die Schritte, die da beschrieben werden, so parat?
Ja, es wird natürlich zunächst in der Hausväterliteratur zum Beispiel sehr deutlich gesagt, was der Zweck eines Herbariums sein soll. So wird zum Beispiel immer wieder gesagt, dass Gutsbesitzer, die auf ihren eigenen Territorien befindlichen Pflanzen systematisch sammeln sollen, um einen Überblick über die natürlichen Ressourcen ihres Besitzes zu gewinnen. Man geht dann also herum, stellt eine Liste der Pflanzen zusammen, nimmt dann meistens zur Blühzeit, um dann die entsprechenden Blütenprodukte zu haben, die Pflanzen aus dem natürlichen Habitat, trocknet sie zunächst provisorisch, presst sie und überführt sie dann in einem weiteren Schritt in ein damals zumeist noch in Buchform gebundenes Herbarium. Wichtig ist aber eben tatsächlich auch, wann man das macht. Und da kommt auch wieder die Taxonomie rein, also die Kunde der verschiedenen Arten und Genera von Pflanzen. Denn je nach Zeitpunkt des Sammelns sieht natürlich eine Pflanze auch anders aus. Im Frühjahr sieht sie anders aus als im Sommer und im Herbst zur Fruchtzeit ist das noch einmal eine ganz andere Geschichte. Das heißt, der Zeitpunkt des Sammelns bestimmt die Gestalt der im Herbarium konservierten Pflanze. Und verschiedene Botaniker der frühen Neuzeit empfahlen auch zu verschiedenen Zeitpunkten zu sammeln. Je nachdem, welche Kriterien wichtig waren für die Botaniker und für die botanischen Systeme, die sie entwickelten.
Mythen und Gerüchte.
Du hast jetzt schon verschiedene Zwecke von Herbarien angedeutet. Ich habe ja schon oft gehört, dass in der frühen Neuzeit die Menschen eigentlich nur für heilkundliche Zwecke Pflanzen gesammelt haben und dass Pflanzensammlungen also eigentlich sowas wie Hausapotheken waren. Das scheint aber nicht der einzige Zweck zu sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und bei Ruperti ist es ja offenbar auch nicht so, oder?
Das ist richtig. Es ist nicht ganz klar, wie Herbarien entstanden sind. Sie sind wahrscheinlich auch zunächst hervorgegangen aus dem medizinischen Funktionszusammenhang. Die ersten getrockneten Pflanzen, die wir haben, sind einzelne Blätter von Heilkräutern, die natürlich zur medizinischen Funktion gesammelt und getrocknet wurden. Aber sehr rasch ging die Sammlung von Herbarien, aber auch die Sammlung von lebenden Pflanzen über diese reine Funktionalisierung hinaus. Es ging letztlich dann sehr rasch darum, die gesamte belebte Welt zu erfassen und die Pflanzen so zu ordnen, dass man einen systematischen Zusammenhang erkennen konnte. Dass man die Welt erfassen konnte in ihren Beziehungen, dass die Welt geordnet werden konnte und fassbar gemacht werden konnte für Wissenschaftler, für Botaniker, aber auch für Theologen. Das änderte sich dann nochmal im 16. Jahrhundert, nicht zuletzt dadurch, dass durch die europäische Expansion in andere Weltteile, besonders nach Amerika, aber zunehmend auch nach Asien, eine immer größere Anzahl bis dahin gar nicht bekannter Pflanzen nach Europa verbracht wurde, die dann erst einmal in die bestehenden Ordnungsmuster eingeordnet werden mussten. Man musste sich erst mal ein Bild der Welt machen. Es wurden also sehr rasch, bereits im 16. Jahrhundert, von Boin und anderen Botanikern Ordnungsmuster entworfen, die versuchten, die Pflanzenwelt der Erde insgesamt systematisch zu erfassen. Und jede Pflanze, die neu in diese Systematik kam, musste irgendwie ihren Platz darin finden. Nun gab es aber natürlich nicht ein Ordnungsmuster. Jeder führende Botaniker versuchte, seine eigene Taxonomie zu entwickeln. Es gab also stets im 16., 17., 18. Jahrhundert konkurrierende Ordnungsmuster von Boin, von Tournefort, von Mattioli, von Morrison, später dann auch von Linné und Buffon. Die wurden jeweils nach ganz unterschiedlichen Kriterien entwickelt. Die einen nahmen die Form der Blüte zur Grundlage ihrer Ordnung. Andere die Form der Blätter, dann andere Blütenblätter als die Fortpflanzungsorgane der Pflanzen. Das war dann auch das, was Linné im 18. Jahrhundert zur Grundlage seiner Taxonomie machte, die dann führend wurde und in abgewandelter Form dann im 19. Jahrhundert die Grundlage der bis heute bestehenden botanischen Ordnungssysteme bildet. Aber früher gab es eben auch nicht ein international anerkanntes Ordnungssystem wie heute. Heute gibt es das sogenannte IPNI-System, International Plant Index. Damals gab es verschiedene Systeme und deshalb finden wir bei Ruperti, ebenso wie in anderen Herbarien und Pflanzenlisten, für jede Pflanze nicht einen Namen, sondern eine ganze Reihe von Namen, oft auf Lateinisch dargestellt. Der deutsche Gebrauchsname, die Vernikularnamen, die im Alltag gebraucht wurden, werden aufgeführt. Daneben aber eine ganze Reihe von lateinischen, zum Teil auch griechischen Namen, die die verschiedenen Ordnungssysteme abbilden, um überhaupt kenntlich zu machen, um welche Pflanze es sich handelt.
Und all das eigentlich, um sich ein Bild der ganzen Welt zu machen, ja?
All das, um sich ein Bild der Welt zu machen, um sie nutzbar zu machen im weitesten Sinne. Und Pflanzen wurden natürlich dann auch im Lauf der frühen Neuzeit weit über die medizinische Funktion hinaus auch nutzbar gemacht, nicht? Wir müssen natürlich immer auch im Blick behalten, dass die frühe Neuzeit bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war natürlich die Natur die Grundlage für auch Protoindustrie. Wenn wir an die Wälder denken, nicht das Zeitalter der Holzwirtschaft, ohne Holz lief nichts. Und Holz und Pflanzen waren natürlich vielfach eng verbunden. Aber es ging auch darum, sich ein Bild eben der Welt zu machen. Und da kommt eben das hinein, was wir Physikotheologie nennen. Eine Grundlage der modernen Wissenschaft eigentlich bis weit ins 18., 19. Jahrhundert hinein. Der Versuch, Gottes Werk, die Natur, die Welt zu verstehen, indem man sie erforscht. Und je mehr ich von der Welt weiß, je mehr ich von den ingeniösen Funktionsweisen der Natur weiß, umso mehr kann ich eben auch Gottes Werk preisen in seiner Vollkommenheit. Das war eine Grundlage der Naturwissenschaft und gerade auch der Botanik in der frühen Neuzeit. Und irgendwann im 18., 19. Jahrhundert ist dann dieser Gottesbezug, ich erforsche die Welt, ich erforsche das Werk Gottes, um Gott preisen zu können. Irgendwann fällt dann dieser Gottesbezug weg. Aber das ist lange bis auf jeden Fall weit ins 18. Jahrhundert hinein ein Movens der Naturwissenschaften, gerade auch der Botanik, und es ist sicherlich kein Zufall, dass eine ganze Zahl von Botanikern, auch wichtigen Botanikern des 17. und 18. Jahrhunderts Theologen waren. Nicht zuletzt eben auch der bis heute bekannte Linnaeus, der große schwedische Naturforscher, aber eben auch unser Georg Ruperti, der in Jena Theologie studiert hat bevor er sein Herbarium sammelte.
Ach so.
Aha. Ja, Ruperti. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wer war denn das eigentlich?
Ruperti stammte aus einer hannoversch-braunschweig-lüneburgischen Beamten- und Pastorenfamilie. Sein Vater und Großvater waren auch bereits Pastoren im Harzrandgebiet gewesen. Ein Onkel von ihm war Amtmann, also Spitzenbeamter im herzbergischen Bereich. Ein weiterer Onkel war Professor für Botanik in Jena und Leibarzt des sächsischen Kurfürsten. Kurzum, er kam aus einer gut vernetzten Familie, deren Abkömmlinge dann auch weiter im 18. Jahrhundert in hannoverschen Spitzenpositionen, zum Beispiel als Münzmeister des Kurfürstentums Hannover, Superintendenten und Ähnliches, tätig waren. Er selbst studierte in Jena Theologie. Mhm. Und dann verliert sich etwas seine Spur in den Akten, bevor er um 1706 wieder in London auftaucht. Genau in den Jahren zwischen seinem Studium und seinem Stellenantritt an einer Londoner protestantischen deutschsprachigen Gemeinde, St. Mary's, St. Marien, im Savoy-Palast. Genau in diesen Jahren hat er sein Herbarium hier im niedersächsischen Raum zusammengestellt. Es umfasst verschiedene Räume zwischen dem Weserraum, dem Braunschweig-Wolfenbüttelschen Gebiet und der Gegend um Celle, der Lüneburger Heide. Und es ist anzunehmen, dass er dieses Herbarium sammelte, während er auf verschiedenen temporären Stellen tätig war, die sich bisher nicht haben nachweisen lassen. Es war üblich, dass junge evangelische Theologen nach ihrem Studium vor dem Antritt ihrer ersten vollen Predigerstelle bis zu 8 oder 10 Jahre sogar auf Hauslehrer oder anderen zeitlich befristeten Stellen tätig waren.
Ist ja vergleichbar mit der heutigen Wissenschaft.
Vergleichbar mit dem Prekariat der heutigen Wissenschaft. Und ist es also durchaus anzunehmen, dass auch diese Wanderung, die Ruperti unternahm, abgebildet ist in den Sammelgebieten seines Herbariums. Er ging dann eben 1706 nach London, trat dort die Stelle als Prediger an einer deutschsprachigen Gemeinde an und wurde wenige Jahre später dann Hofprediger am britischen Hof. Es gab dort tatsächlich bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein neben den anglikanischen Hofpredigerstellen immer auch eine Reihe von reformierten und evangelischen Hofpredigerstellen. Er nahm die an, kaufte sich dort ein Landhaus, was bis heute erhalten ist, als Museum für William Hogarth, der dann Mitte des 18. Jahrhunderts dieses Haus den Erben Rupertis abkaufte.
Hast du das besucht?
Das wollte ich besuchen. Es war aber gerade geschlossen, als ich in London war. Ja. Aber ich hole es noch nach. Und war dort tätig und war dann in London auch gut vernetzt. Nicht nur bei Hofe, sondern auch in der lokalen wissenschaftlichen Szene. London war ja ein Mittelpunkt auch der weltweiten Botanik als Zentrum des damals gerade in der Ausdehnung begriffenen britischen Empire. Wir haben eine Korrespondenz mit dem bedeutenden britischen Naturwissenschaftler Sir Hans Sloane, dem Begründer des Britischen Museums. Und wir wissen, dass Ruperti in London eine außerordentlich umfangreiche Büchersammlung anlegte und ausbaute, die auch die wichtigsten botanischen Werke seiner Zeit umfasste.
Und könntest du vielleicht ein konkretes Beispiel aus dem Herbarium nennen, also eine Pflanze, ein Fundort oder eine Notiz, die für dich ganz besonders heraussticht?
Also ich finde ganz viele Pflanzen aus dem Herbarium interessant. Zum Beispiel gibt es eine Reihe von Pflanzen wie Gartenmohn, der in seiner Farbigkeit auch wunderbar erhalten ist. Oder andere Pflanzen, die am Nussberg bei Braunschweig gefunden wurden und lokalisiert wurden. Auch Brennnesseln in verschiedenster Form, die dort konserviert wurden und die eben vor über 300 Jahren wild wuchsen. Besonders beeindruckend finde ich allerdings eine Pflanze, die im Jahr 1701 im Schlossgarten von Salzdahlum gesammelt wurde. Es handelt sich dabei um eine Pflanze, die damals als amerikanische Aloe bezeichnet wurde, die wir heute als mexikanische Agave klassifizieren. Und das war damals die Königin der Pflanzen. Eine Pflanze, von der man annahm, dass sie nur alle 100 Jahre blühte, einmal blühte. die sehr aufwendig war in der Pflege, die ein bis zu 15 Meter hohes, speziell angefertigtes Gewächshaus braucht, um überhaupt wachsen und gedeihen und blühen zu können und die entsprechend nur von sehr wohlhabenden Sammlern und Botanikern überhaupt angebaut werden konnte. Letztlich gibt es eine übersichtliche Anzahl von diesen Aloen, die von Fürstenhäusern zumeist eben auch in ihren Schlossgärten gesammelt wurden. Und der Herzog von Braunschweig, Anton Ulrich, hatte in seinem Lustschloss Salzdahlum eben auch eine Aloensammlung. Und eine dieser Aloen blühte im Jahr 1701 mit, wie im Herbarium vermerkt ist, über 6000 Blüten auf der Pflanze. Mhm. Und im Herbarium ist eben tatsächlich einer dieser Blütenzweige konserviert, mit Verweis auf dieses Blühereignis. Und das besonders Interessante daran ist, dass eben nicht nur die Pflanze selbst im Herbarium enthalten ist, sondern auch eine durchgepauste Medaille. Mhm. Der Herzog von Braunschweig ließ, um dieses Ereignis in der höfischen Öffentlichkeit zu kommunizieren und dieses ephemere Blühereignis auch für die Nachwelt zu konservieren, eine Medaille prägen, die auch bis heute im Herzog-Anton-Ulrich-Museum erhalten ist. Und diese Medaille hat Ruperti vorgelegen und er hat sie durchgepaust und dieses durchgepauste Papier eingelegt in das Herbarium. Und da lässt sich nun natürlich ganz gut auch vielerlei dran aufzeigen. Zum einen ist es eine spezielle Pflanze, die Aloe Americana als das Statussymbol fürstlicher Herrschaft schlechthin. Zum anderen kann man aber eben auch sehr gut daran die mediale Fluidität von Herbarien sehen. Herbarien sind eben auch Speicher nicht nur für Pflanzen, sondern auch für andere Informationen und für anderes eingelegtes Material. Und das können Herbarien gerade sein, weil sie eben damals in Buchform gebunden waren, in der Form des Kodex, in dem man alles Mögliche hineinlegen konnte, nicht nur Pflanzen, sondern auch andere Materialien.
Zu dieser Aloe und der Medaille haben wir, wenn ich mich nicht irre, auch einen Beitrag in unserem Blog, dem Hub-Blog von Petra Feuerstein-Herz, richtig?
Genau, die taucht da auch auf, weil sie eben auch eine besonders prägnante Verbindung darstellt von Botanik, fürstlicher Repräsentation, Sammeltätigkeit. Und sie zeigt natürlich auch die Attraktion dieser Blühereignisse, die dann eben tatsächlich weit über den lokalen Raum hinaus vermittelt wurden. Die Leute reisten eben an, um dieses Blühereignis zu sehen. Es gab Jahrzehnte vorher auch eine andere Aloe, die im Schlosspark zu Gottorf blühte. Es wurden dort auch Medaillen geprägt. Man reiste von weit her an, um dieses Ereignis zu betrachten. Da verdichtet sich sehr viel. Und da werden auch Bezüge sichtbar, die sonst eben nicht so sichtbar sind. Die engen Verbindungen von fürstlicher Repräsentation und botanischer Wissenschaft, die sonst eben häufig in dieser Dichte nicht nachvollziehbar sind.
Mhm. Den Beitrag verlinken wir natürlich zusammen mit vielen anderen weiterführenden Informationen in unseren Shownotes. Zum Stichwort Fragilität. In welchem Zustand befinden sich denn diese Pflanzenbelege heute?
Der Zustand ist fragil, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen sind im Lauf der Zeit die Einbände dieses gebundenen Herbariums zum Teil gelöst, die Buchdeckel abgelöst. Zum anderen sind die Pflanzenbelege auf den Herbarblättern selbst oft angebrochen, zum Teil sogar zerbröselt. Es handelt sich um jahrhundertealte getrocknete Pflanzen, die bei häufigem Umblättern der Seiten natürlich besonders leicht beschädigt werden. Das heißt, wenn man das Herbarium mehrfach noch durchblättern würde, hätte man wahrscheinlich nur noch Reste von zerbrochenen Pflanzenbelegen vor sich. Mhm. Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde das Herbarium offensichtlich mehrfach chemisch behandelt, um Insekten davon abzubringen, die Pflanzen aufzufressen. Ein Grundproblem aller Herbarien über Jahrhunderte hinweg bis heute. Und diese Pestizidbelastung ist im Fall dieses Herbariums auch nachgewiesen worden durch eine labortechnische Untersuchung. Quecksilber wurde immer schon benutzt, um Herbarien haltbarer zu machen, aber hier handelt sich noch eine ganze Reihe von weiteren Schadstoffen, Cadmium, Blei, Zinn, Arsen, you name it, alles ist dort enthalten, sodass eben auch tatsächlich die Handhabung des Herbariums nur mit bestimmten Schutzmaßnahmen möglich ist und es jetzt nicht möglich ist, einfach dieses Herbarium zur Benutzung freizugeben. Mhm. Aber es ist trotzdem, finde ich, feststellbar, dass sehr viele Pflanzen außerordentlich gut erhalten sind, da ja eben dieses dicke, alte Papier auch gerade die dreidimensionalen Aspekte der Pflanzen bis heute konserviert hat. Es gibt eine ganze Reihe von Pflanzen, die auch in ihrer Farbigkeit bis heute bemerkenswert gut nachvollziehbar sind. Das hängt aber auch mit der sorgfältigen Montage zusammen. Ruperti hat eben bis zu 4 Pflanzen auf einer Seite montiert, aber nie übereinander, mit Abständen, sehr sorgfältig eingeklebt, zum Teil mit Etiketten, mit denen das Stielende fixiert ist. Und diese sehr sorgfältige Montage, gegenüberliegende Seiten sind leer gelassen, sodass es dort keine Doppelprägung geben kann. Diese sorgfältige Montage hat sicherlich zum guten Erhaltungszustand besonders seiner beiden ersten Bände beigetragen. Der dritte Band dieses Herbariums wurde wahrscheinlich später hinzugefügt, ist deutlich weniger sorgfältig zusammengestellt. Es gibt Pflanzen, die dort übereinander sich schieben und dann natürlich entsprechend leicht brechen.
Wie läuft denn die Digitalisierung eines so empfindlichen historischen Objekts konkret ab?
Was die Digitalisierung dieses Herbariums in unserem Projekt speziell gestaltet ist, ist, dass wir eine Art doppelter Digitalisierung vornehmen. Zum einen haben wir das Ziel, das Herbarium wie ein digitalisiertes Buch in der Wolfenbüttler Digitalen Bibliothek Benutzerinnen und Benutzern zur Verfügung zu stellen, sodass man das Herbarium gleichsam durchblättern kann, Seite um Seite. Zum anderen digitalisieren wir aber auch die einzelnen Pflanzen, die Herbarbelege, mit einem QR-Code, mit Lineal, mit Farbschema, um dann die einzelnen Pflanzenbelege in botanische Datenbanken einstellen zu können. Da gibt es 1, 2 weltweit gültige, wie JUC Virtual Herbaria. Denn diese historische Dimension der Biologie wird eben tatsächlich heutzutage in Zeiten von Klimawandel immer ernster genommen. Viele große Herbarien nutzen zunehmend auch ihre alten, in den Herbarien noch vorhandenen historischen Bestände, um einen Einblick in die Biodiversität vergangener Zeiten nehmen zu können. Und da leistet unser Projekt auch einen Beitrag, indem es eben ein besonders frühes mitteleuropäisches Herbarium digitalisiert und die Belege dann der botanischen Forschung zur Verfügung stellt.
Wie die botanische Erschließung eines so empfindlichen historischen Objekts konkret abläuft, hat uns Robin Tarras, wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt, erzählt.
Ja, also wie läuft die Sache praktisch ab? Ich habe Bilder, also Fotos, die Herr Biskup gemacht hat. Das professionelle Digitalisat ist leider noch nicht fertig. Mhm. Das ist dann Ende des Monats wahrscheinlich verfügbar. Bis dahin muss ich mir erstmal mit den Handyfotos aushelfen. Also gucke ich mir die dann an und versuche anhand dessen möglichst gut die Pflanzen zu bestimmen, so gut man das eben machen kann. Wenn ich irgendwelche Merkmale nicht so ganz erkennen kann, dann kann ich einerseits versuchen abzuschätzen, ist es vielleicht eher das, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Staubblätter von Blüten haben oder die Griffel, also den Blüteninhalt, das kann man oft nicht so gut erkennen.
Auf dem Foto?
Genau, weil so gut sind die Handyfotos dann doch nicht. Mhm. Und entweder überlege ich, was dann realistisch ist, oder ich mache mir einfach eine Notiz und das sammle ich dann. Dann habe ich so eine Liste, wenn ich dann wirklich mal an das Herbar gehe, dann weiß ich genau, das kann ich mir noch mal genauer angucken.
Kannst du mich als Nicht-Biologin noch mal abholen? Was sind denn so die Merkmale, nach denen du da schaust, wenn du dir ein Foto einer Pflanze anguckst?
Also es kommt natürlich stark darauf an, was es für eine Pflanze ist. Mhm. Aber es geht ganz viel über die Blüten und häufig auch über die Früchte. Und das ist ein Problem, weil meistens sind die Pflanzen zum Blühzeitpunkt gesammelt worden.
Weil sie da am hübschesten waren?
Ja klar, Rosen zum Beispiel. Mhm. Rosen, die sehen natürlich ganz toll aus, wenn sie blühen. Aber Rosen werden nun mal am besten bestimmt, wenn sie Früchte tragen.
Was sind denn Rosenfrüchte?
Eine Hagebutten.
Aha, okay, klar.
Ja, Und da ich jetzt keine Hagebutten, sondern nur hübsche Rosenblüten habe, ist es ein bisschen schwieriger.
Es geht also um Blüten, um Früchte. Was wären weitere Merkmale?
Also natürlich die Blätter. Und da kann man sich zum Beispiel den Blattrand anschauen. Ist der gesägt oder ganzrandig? Sind die Blätter gelappt oder fiederteilig oder einfach? Ja, es gibt da immer ganz tolle wissenschaftliche Bestimmungsliteratur mit so Schlüsseln, an denen man sich einigermaßen langhangeln kann. Und am Ende gleiche ich das dann noch mit Internetquellen ab, um dann auch Fotos von den Pflanzen zu sehen. Und dann sehe ich auch immer, passt das oder passt das nicht.
Ich danke dir für diesen Einblick, Robin.
Gerne.
Und welche Forschung am Herbarium gibt es darüber hinaus?
Uns interessiert natürlich besonders, wie das Herbarium in den Wissensordnungen der Zeit zu verorten ist. Was heißt das? Wir wissen recht viel über die akademische Botanik an den Universitäten der frühen Neuzeit. Was wir aber weniger wissen, ist, wie botanische Forschung außerhalb der Universitäten aussah. Es gab ja damals natürlich noch nicht die großen Disziplinen, die sich in den letzten 200 Jahren an den Universitäten entwickelt haben. Und im 17., 18. Jahrhundert wurde gerade Botanik auch von einer ganz großen Bandbreite von Theologen, Gutsbesitzern, wohlhabenden Sammlern betrieben, Patriziern in großen Städten, die wichtige botanische Sammlungen zusammengestellt haben, von denen wir aber wenig wissen, weil sie eben nicht wie Universitäten oder wie staatliche Archive in den heutigen Archiven Niederschlag gefunden haben, sondern die oft verschwunden wurden, die verkauft wurden, die aufgelöst wurden, die nicht in Archiven Niederschlag gefunden haben und die schwer rekonstruierbar sind. Hier haben wir ein Herbarium, was von einem hochqualifizierten, auch botanisch hochqualifizierten Theologen zusammengestellt wurde und was uns einen Einblick gibt in diese breite Geschichte der Botanik in der frühen Neuzeit jenseits der Universitätsmedizin. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Wissenswelt, zu dem wir hier einen Einblick gewinnen. Hinzu kommt auch, dass wir, glaube ich, die norddeutschen Netzwerke, in denen Botanik betrieben wurde, so besser rekonstruieren können. Und da tritt eben auch wieder diese Harzregion in den Vordergrund. Wir kennen ja den Harz als den großen Kosmos der Montanindustrie, auch in der frühen Neuzeit, die großen Bergwerke im Harz, eng verbunden natürlich mit der Holznutzung im Harz. Wir wissen relativ gut Bescheid über diesen Aspekt von Montanindustrie und Holzwirtschaft. Aber offensichtlich war der Harz und seine Umgebung, und zu der Umgebung zählt eben auch die Räume bis hin zur Weser, bis in die Lüneburger Heide, offenbar war hier ein Wissensraum entstanden, in dem weit über diese funktionale Nutzung von Holz und natürlichen Ressourcen hinaus Naturwissenschaft im frühneuzeitlichen Sinne betrieben wurde, von einer großen Bandbreite von Personen, zu denen Ruperti gehörte, zu denen Hofgärtner im Wolfenbüttelschen Raum gehörten, zu denen auch andere Theologen wie Calvör in Clausthal-Zellerfeld gehörten. Hier können wir also auch botanische Netzwerke rekonstruieren, die jenseits der großen Universitäten das botanische Wissen der Zeit wesentlich vorangebracht haben.
Thomas, wie fühlt sich das an, mit Pflanzen zu arbeiten, die seit über 300 Jahren getrocknet sind? Was ist das Beste daran?
Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie diese Pflanzen in ihrer Plastizität und Farbigkeit sich bis heute erhalten haben. Also wenn man das Herbarium Ruperti anschaut, entweder die Originale oder auch die Digitalisate, kann man sich ganz leicht vorstellen, wie diese Pflanzen tatsächlich gewachsen sind. Und sie haben natürlich eine ganz enorme Ähnlichkeit mit den Pflanzen von heute. Mhm. Ja, der Mohn, der gemeine Gartenmohn, der in seiner Farbigkeit, in seiner roten Blüte bis heute beeindruckt, ist natürlich der Gartenmohn von heute. Auch wenn er sich vielleicht, was auch noch zu untersuchen wäre, in den vielen Generationen seitdem verändert hat. Das wäre auch noch eine Frage. Und es gibt einen ganz eigenen Einblick in eine Vergangenheit, die uns ja doch sonst in vielem sehr fremd ist. Die frühe Neuzeit ist ja doch eine in vielem auch sehr fremde Welt. Wenn wir die Porträts der Zeit anschauen, die Häuser der Zeit, es ist eine ferne Zeit, eine nahe, ferne Zeit, da wir mit ihren Überbleibseln immer wieder auch gerade hier in Wolfenbüttel, sehr häufig konfrontiert sind. Zugleich ist es ja auch eine zutiefst fremde Welt. Mhm. Und in diesen Pflanzen gewinnen wir noch einen anderen Zugang zu dieser frühen Neuzeit mit einer vermeintlich zumindest unmittelbaren Zugänglichkeit, die es sonst so in dieser Form nicht gibt.
Ich danke dir für das Gespräch.
Gerne.
Das war Hab gehört mit einem Einblick in das Herbarium Ruperti und seine Geschichte. Vom jungen Theologen Ruperti und seiner Pflanzensammlung bis hin zum heutigen Forschungsprojekt an der HAB, das das Herbarium und seinen Inhalt für die Zukunft sichert und verfügbar macht. Vielen Dank an Dr. Thomas Biskup für die spannenden Einblicke in das Forschungsprojekt. Und natürlich an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie Hab gehört. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da, am liebsten natürlich 5 Sterne. Und folgen Sie uns auch gerne auf Instagram und Mastodon. Tschüss und bis ganz bald. Hab gehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Aufnahme und Postproduktion Landesmusikakademie Niedersachsen. Redaktion Marie Adler. Sounddesign Klingebiel Creative.